Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Wem gehört die Stadt? Diese Frage wird sicherlich unterschiedlich beantwortet, je nachdem, wen man fragt. Geplant wurde sie bisher jedenfalls mehrheitlich von Männern, weshalb die Forderung nach Diversität inzwischen auch die Stadtplanung erreicht hat. Und wir fragen heute in der Sendung, wie muss eine Stadt sein, in der ältere Menschen gerne leben? Außerdem beschäftigt uns die Frage, wie wir in Zukunft wohnen wollen und wie Wohnprojekte besser in die Stadtplanung integriert werden können. Wir suchen nach Möglichkeiten, einen konstruktiven Streit zu führen, ohne dass er eskaliert. Und die Inflation und die Kostenexplosion bei den Energiepreisen vergrößern die Not derer, die auf Lebensmittelspenden der Tafel angewiesen sind und die hoffen müssen, sich aus den Spenden wenigstens eine warme Mahlzeit zu Weihnachten zubereiten zu können. So wie diese 82-jährige Rentnerin.
Wenn ich mir überlege, 4 Kinder großgezogen, gearbeitet und man muss hier hin. Ich habe mir das lange überlegt, ob ich das mache.
In unserem Schwerpunkt besuchen wir die Tafeln kurz vor den Feiertagen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie heute dabei sind. Ich bin Stefanie Gebert. Es gibt wenige Gewissheiten in diesen Zeiten, aber eines steht fest: Deutschlands Gesellschaft wird immer älter. Bis Mitte der 2030er Jahre werden mindestens 20 Millionen Menschen im Rentenalter sein, heißt über 67, so jedenfalls Schätzungen. Das wäre dann ein Viertel der Bevölkerung Deutschlands. Darauf muss sich auch der Städtebau einstellen. Damit Seniorinnen und Senioren möglichst lange selbstbestimmt leben und teilhaben können, ist ein Umdenken gefragt bei Architektinnen und Stadtplanern. Es geht um barrierefreie Wohnungen, sicheren Straßenverkehr auch für Fußgänger und kurze Wege. Lydia Jacobi über ein Thema, das uns früher oder später alle betrifft, die altersgerechte Stadt.
Das neue Rathaus in Leipzig ist in feuchtkalten Winternebel gehüllt. Die Autos, die auf dem Innenstadtring vorbeifahren, peitschen in gleichförmigem Takt das Pfützenwasser auf. Gotthild Lieber und Konrad Riedel haben unter den Torbögen des Eingangsportals Schutz gesucht. Sie ist 77, er 73 Jahre alt. Die beiden wollen zeigen, wie altersgerecht Leipzig ist. Und hier auf der Rathaustreppe gebe es schon das erste Problem, erklärt Riedel. Die grauen Granitstufen seien für sehschwache Menschen nicht zu unterscheiden.
Dafür gibt es ja die Erkennungsstreifen, aber auch das streckt sich hin. Die Stadt ist bemüht. Jetzt soll es kommen, wenn die Temperaturen stimmen und der Klebstoff hält.
Der CDU-Kommunalpolitiker und die emeritierte Professorin sind beide im Seniorenbeirat der Stadt aktiv. Das ehrenamtliche Gremium vertritt die Interessen der betagten Einwohnerschaft. Immerhin entfallen in Leipzig auf 100 Personen im erwerbsfähigen Alter mehr als 30, die über 65 sind. Was die sich wünschen? Zum Beispiel barrierefreie Wohnungen, öffentliche Toiletten, mehr Bänke. Gotthild Lieber.
Wir sind ganz gut aufgestellt. Es gibt eine Seniorenbeauftragte und eine Behindertenbeauftragte. Wir haben einen Toilettenbeauftragten, wir haben einen Fußverkehrsbeauftragten. Also von daher sind die Voraussetzungen wirklich richtig gut. Da beneiden uns viele Städte drum.
Dass Bänke, Toiletten und sichtbare Treppenstufen keine nebensächlichen Details sind, zeigt ein Blick in die Bevölkerungsstatistik. Seit 1991 ist die Zahl derjenigen, die älter als 65 sind, gestiegen. Von 12 Millionen auf mehr als 18 Millionen Menschen im Jahr 2021. Besonders stark wächst die Gruppe der Hochbetagten über 85. Ihre Zahl hat sich im selben Zeitraum mehr als verdoppelt. Der Trend setzt sich fort und die jüngeren Geburtenjahrgänge fallen schwächer aus. Die Stadtplanung denke diesen Wandel mit, sagt der Architekt Tim Tröger vom privaten Leipziger Planungsbüro Stadtlabor.
Ich glaube nicht, dass es ein Paradigmenwechsel ist, sondern ein Ausdruck dessen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die zunehmend sensibel wird auf ganz unterschiedliche Ansprüche von nicht der Bevölkerung, sondern von Bevölkerungsschichten.
Trögers Stadtlabor hat verlassene Bahnhofsareale gestaltet, Haltestellen oder Rad- und Fußwege neu geplant. Das Leitbild des Büros: eine umwelt- und menschenfreundliche Stadt, eine für Junge und Alte.
Wenn man jung ist oder fit im besten Alter, denkt man nicht über die Hürden des Alltags für ältere Menschen unbedingt nach, weil man jeden Absatz überspringt und Treppen erklimmt. Man merkt es dann, wenn man den ersten Knacks im Rücken hat, oder man merkt es daran, wenn man mit älteren Menschen spricht, dass sie zunehmend auch ihren Alltag strukturieren und Wege abhängig machen von bestimmten Zusammensetzungen, um möglichst weite Wege zu sparen.
Das Bundesfamilienministerium hat dazu vor einigen Jahren eine groß angelegte Studie veröffentlicht. Viele Ergebnisse dürften heute genauso gültig sein. Dass Seniorinnen und Senioren die Hälfte ihrer alltäglichen Wege in der direkten Nachbarschaft erledigen, meistens zu Fuß. Dass vor allem Frauen mit steigendem Alter nur noch selten einen PKW haben, häufig Busse und Bahnen nutzen. Dass sie sich im dichten Verkehr unsicher fühlen und tendenziell unzufrieden sind, wenn sie sich nicht frei bewegen können. Auch am Kompetenzzentrum für Demografie und Diversität der Technischen Universität Dresden geht man solchen Themen nach. Katrin Büter forscht zur Architektur im demografischen Wandel. 2021 hatte sie mit ihrem Team 6000 Dresdnerinnen und Dresdner über 60 Jahre befragt, wie wohl sie sich in der Stadt fühlen.
Da waren die Antworten eben, dass sich ein Großteil der Dresdner Senioren eben mit ihrem Wohnumfeld verbunden fühlen und dort auch gerne ihre Zeit und Freizeit verbringen. Aber es zeigte sich schon, dass der Aktionsradius sich schon ein bisschen verringert. Und dafür ist es natürlich ganz wesentlich auch, dass das Wohnumfeld barrierefrei gestaltet ist, Ausflugsziele bietet, Parkanlagen und so weiter, und dass diese auch zugänglich dann sind.
All das verweist auf ein städtebauliches Leitbild, das seit den 80er Jahren en vogue ist. Die Stadt der kurzen Wege. Die Idee, Wohnungen, Geschäfte, Schulen und Kitas liegen nah beieinander. Die Strecken sind vielfach zu Fuß machbar. Doch die Entwicklung des 20. Jahrhunderts sei genau konträr verlaufen, sagt Architekt Tröger.
Wir haben uns daran gewöhnt, vor allem in der Nachkriegszeit, die Stadt aufzugliedern in unterschiedlich genutzte Bereiche. In Wohnquartiere, in Arbeitsstätten, in Orte, wo die Schulen liegen, und die Freizeit findet wiederum ganz woanders statt. All das führt dazu, dass die Wege länger wurden und das Automobil hat sein Übriges getan. Gerade ältere Menschen, um den Bogen dahin zu schließen, sind eigentlich die Prototypen dessen, etwas wiederherzustellen, was man im frühen 20. Jahrhundert noch gewohnt war.
Einige Städte erproben solche Konzepte in ausgewählten Vierteln. Wien als Vorreiter in vielen städteplanerischen Aspekten, aber genauso Tübingen oder Köln. Und auch Leipzig versucht, die einzelnen Quartiere besser zu durchmischen. Stefanie Komm ist die Leiterin des Stadtplanungsamtes.
Wir sind viel stärker jetzt dabei, die Versorgungseinrichtungen auch sehr nah an dem Wohnraum zu entwickeln, kleinteiliger zu entwickeln, aber insbesondere auch das Thema Barrierefreiheit. Das ist in Neubauten sehr viel leichter umzusetzen. Viel schwieriger ist das in der gründerzeitlichen Wohnsubstanz, weil man dort auch ganz viel mit Denkmalschutz arbeiten muss. Man sehr viel Treppenaufgänge hat oder auch Treppenhäuser, wo die Barrierefreiheit einfach nicht so leicht herzustellen ist.
Dieses Problem kann Katrin Büter von der TU Dresden mit Zahlen aus ihrer Studie vom vergangenen Jahr belegen.
In der Studie hat sich gezeigt, dass ein Großteil der Seniorinnen und Senioren in Dresden in Wohnungen oder Häusern mit erheblichen Barrieren wohnten. Das waren ganze 94%. Und wenn man diese Werte mit einer Erhebung von vor 10 Jahren vergleicht, da zeigt sich, dass sich da eigentlich noch nicht besonders viel getan hat.
Der Anforderungskatalog an Planerinnen und Architekten ist komplex. Doch viele Ideen kommen nicht nur alten Menschen zugute. Begrünte, schattige Plätze helfen beim Klimaschutz. Lange Ampelphasen, Eltern mit kleinen Kindern. Wohnungen, in denen sich die Wände flexibel versetzen lassen, sind nicht nur für verwitwete Senioren praktisch, sondern auch für Familien, deren Sprösslinge nach und nach ausziehen. Manchmal reicht es, ein Pflegeheim am Markt statt draußen auf der grünen Wiese zu planen, um Teilhabe zu ermöglichen. Und Wohngemeinschaften können für Ältere genauso sinnvoll sein wie für Studierende. Zurück in Leipzig. Gotthild Lieber und Konrad Riedel vom Seniorenrat beginnen zu frösteln. Trotz aller Kritik, eigentlich seien sie recht zufrieden mit ihrer Stadt.
Sie ist auf gutem Weg dahin und sie braucht die kritischen Senioren. Das liegt doch daran, dass die Leute sich wahrscheinlich in Situationen nicht versetzen können, die das Alter betreffen.
Früher oder später berühre es aber alle. Und damit verabschieden sich die beiden.
Ich bin gut, lieber drin gekommen.
Vom Gestalten des öffentlichen Raumes kommen wir an dieser Stelle zum Wohnen. Das ist ein existenzielles Grundbedürfnis. Sorgenfreies Wohnen ist aber keine Selbstverständlichkeit. Gründe dafür sind aktuell die steigenden Mieten, explodierende Immobilien- und Grundstückspreise und auch, dass einkommensschwache Schichten vom Wohnungsmarkt verdrängt werden. Um eine Alternative zu schaffen, finden sich überall in Deutschland kleine und größere Gruppen von Menschen zusammen, die gemeinschaftlich bauen, Mehrgenerationenhäuser errichten oder Wohngemeinschaften. Eine Studie des Bundesverbands für Wohnen und Stadtentwicklung hat einige dieser zivilgesellschaftlich organisierten Wohnprojekte in einer explorativen Studie erforscht. Professor Klaus Selle ist Architekt und Stadtforscher. Er hat die Studie begleitet. Ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Tag, Frau Gebert.
Sie gehen in der Studie erstmal grundsätzlich davon aus, dass zwischen dem Wohnprojekt und dem Quartier, in dem es entsteht, eine Wechselwirkung existiert. Warum?
Ja, es geht ja um das Wohnen, aber gleichzeitig natürlich auch um die Stadt. Es ist die Frage tatsächlich, welche Bedeutung haben solche Projekte über die Wohnungsversorgung der Gruppe, die sich da engagiert, hinaus für Quartier und Stadt. Das ist eigentlich der Anstoß gewesen, um diese Studie zu machen. Und dabei kommt man zu einer ganzen Reihe von Folgerungen, die sowohl Stadtentwicklung allgemein betreffen, wie die ganz konkreten Wirkungen im Quartier.
Und wer wirkt da genau auf was?
Also zunächst mal muss man ja sagen, diese Projekte, die Sie angesprochen haben und die so in den letzten 4 Jahrzehnten im Prinzip sukzessive entstanden sind und inzwischen eine große Vielfalt erreicht haben, die machen ja zunächst mal deutlich, ganz allgemein, dass es auf der einen Seite die Einfamilienhäuser, das Wohnungseigentum und auf der anderen Seite das Mietwohnen gibt, aber dazwischen ein sehr breites Spektrum von ganz anderen Wohnformen. Also sie machen deutlich, dass das Wohnen nicht nur zwischen diesen beiden Polen stattfindet, sondern sehr vielfältig sein kann. Und im Quartier kann das dann heißen, dass zum Beispiel in einem Quartier aufgelassene, leerstehende Gebäude sind, die sich Gruppen zunächst zum Beispiel für kulturelle Aktivitäten aneignen, dann auch schrittweise dort Wohnen und Gewerbe weiterentwickeln und so auch wichtige Impulse zum Beispiel für die Wiederbelebung von Quartieren setzen, die so ein bisschen am Rande der Aufmerksamkeit waren.
Haben Sie denn in Ihrer Studie auch eine Idee davon bekommen, was das für Menschen sind, die sich solche Wohnprojekte suchen? Also was ist deren Motivation? Eigennutz oder, wie Sie es ja jetzt gerade auch ein bisschen andeuten, Altruismus?
Also in jedem Fall, die Motivation ist, man will etwas für sich selber tun, dabei aber fast immer auch etwas deutlich machen, dass nämlich Stadtentwicklung anders sein kann, nachhaltiger sein kann, sozialer sein kann, gemeinschaftlicher sein kann. Eigennutz in dem Sinne, dass zum Beispiel dann eine Gruppe älterer Menschen sagt, wir wollen gemeinsam alt werden, nicht im Altersheim, sondern selbstbestimmt und dazu dann zum Beispiel einen alten Gutshof für sich denkmalgerecht herrichten. Aber sie tun damit gleichzeitig zweierlei. Erstens, sie erhalten ein Denkmal für die Allgemeinheit. Und zweitens machen sie deutlich, dass es eben auch über die Versorgung im Alter hinaus auch die Möglichkeit gibt, selbstgestaltend gemeinschaftlich etwas fürs Wohnen zu tun.
Bedeutet das denn im Wechsel mit dem Quartier, mit dem umliegenden Leuten, die dort wohnen, dass es immer auch eine Aufwertung sozusagen dieses Stadtgebietes gibt, wenn so ein Wohnprojekt entsteht?
Nein, also man muss deutlich sagen, immer nicht. Das kann so sein. Das ist eigentlich ja generell so, dass es manchmal Quartiere gibt, die lange Zeit im Schatten der Stadtentwicklung lagen und dann ziehen dort irgendwann Pioniere ein, junge Menschen, Künstler und Ähnliches. Und das kann einen Impuls geben für Folgenutzungen. Dann folgen den Künstlern dann irgendwann auch die Galerien. Aber in ganz vielen Fällen haben wir es hier auch nicht nur mit Städten zu tun, die unter großem Wachstumsdruck stehen. Das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Das kann genauso gut in ländlichen Regionen stattfinden.
Jetzt haben Sie eine positive Entwicklung beschrieben. Gleichzeitig hat diese Wechselwirkung aber auch Grenzen, die Sie auch erforscht haben. Welche Grenzen tun sich denn dann da auf?
Ja, zunächst mal ist es so, dass es nicht immer unmittelbar und sofort miteinander verträgliche Milieus sind, die da hineingehen und die da schon wohnen. Also das kann sein, dass man sich erst aneinander gewöhnen muss. Das ist zum Beispiel ein ganz wesentlicher Effekt. Ein anderer kann sein, dass man die ökonomischen Bedingungen, die großen Hürden, die sich solchen Projekten oft in den Weg stellen, nicht bewältigen kann. Also dass man zwar versucht, preiswerten Wohnraum zu schaffen, aber dann Rechtsformen wählt, die dazu führen, dass, wenn der erste Eigentümerwechsel geschieht, die Wohnungen dort zu sehr viel höheren Preisen weiterverkauft werden. Und deswegen ist auch gerade da die Frage, wie kann man sicherstellen, dass diese ursprünglichen Ziele, die so ein Projekt hat, auch weiterverfolgt werden. Und das führt zu einem nächsten Problem. Es sind hoch engagierte Menschen, die solche Projekte in Gang bringen. Die altern, wechseln möglicherweise dann auch irgendwann mal die Generationen, ziehen neue ein. Und da ist dann auch die Frage, bleibt der Spirit, den diese Projekte hatten, erhalten? Wie kann man sozusagen dieses besondere Engagement, was auch von solchen Projekten ausgeht, über die Generationen hinein weiterentwickeln?
Das könnte man ja auch klar als Aufgabe interpretieren. Was lässt sich denn aus Ihrer Studie ableiten für StadtplanerInnen, für PolitikerInnen?
Ja, man kann eigentlich sagen, sie ist schon so ein wenig ein Resümee. Am Anfang waren das wirklich randständige Projekte, die sehr kritisch beobachtet wurden und die nicht wirklich Zustimmung fanden in der Politik und in der Planung. Und wir stellen jetzt eigentlich durchgängig eine große Wertschätzung gegenüber solchen Projekten statt, bis hin dazu, dass Einzelne als Teil der nationalen Stadtentwicklungspolitik inzwischen gesehen werden. Also wir stellen fest, dass die Städte, die Kommunen und aber auch die allgemeine, sagen wir mal, Wohnungspolitik inzwischen anerkennt, dass dies ein wichtiger Beitrag zur Belebung insgesamt der Landschaft in dem Bereich ist. Das heißt nicht, dass die vielen Schwierigkeiten, denen sich solche Projekte gegenübersehen, damit schon alle aus der Welt wären. Also nach wie vor ist es so, wenn Laien, und das sind ja dann oft auch nicht wohnungswirtschaftlich qualifizierte Menschen, an solche anspruchsvollen Projekte herangehen, die müssen große Hürden überwinden. Und deswegen ist es wichtig, dass man ihnen dabei hilft. Dabei gibt es und dafür gibt es inzwischen aber auch Vernetzungen. Es gibt Verbände, die so etwas ausdrücklich tun, wie etwa der Wohnbund.
Professor Klaus Selle, Projektleiter der Studie Gemeinschaftlich Wohnen und mehr. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Und wir mussten das Interview für die Sendung ein wenig kürzen. In kompletter Länge finden Sie es online auf deutschlandfunk.de unter Aus Kultur und Sozialwissenschaften, in der Deutschlandfunk-Audiothek-App oder überall, wo es Podcasts gibt. Eine Rede- und Streitkultur gehört zur Grundlage einer demokratischen und pluralistischen Gesellschaft. Denn debattieren heißt Stellung beziehen, Argumente abwägen und dabei auch Kritik vortragen und aushalten. Durch die Digitalisierung hat sich der Raum von gesellschaftspolitischen Debatten extrem geweitet, aber insbesondere im Internet werden immer häufiger Diskussionen ausgetragen, in denen es weniger ums Einanderverstehen geht, sondern darum, die Kanäle mit Verschwörungserzählungen oder Fake News zu fluten sowie Hasskommentare oder Shitstorms anzufeuern. Da kommt eine Ausstellung, die sich dem Streit, dem konstruktiven Streit widmet, gerade recht. Cornelius Wühlenkämper war für uns dafür im Berliner Museum für Kommunikation und hat mit Sozialpsychologen, einer Neurologin und Konfliktforschenden gesprochen.
Streiten kann man über fast alles. Liebe und Eifersucht, Geld und Geschmack, Lebenswandel und Essgewohnheiten, Kunst oder Politik. Dahinter stecken oft einfache Grundkonflikte, vor allem über Erwartungen, Ziele und Ressourcen, meint Florian Schütz. Er ist Kurator der Ausstellung »Streit – Eine Annäherung« im Museum für Kommunikation in Berlin. Schütz hält den Streit für eine konstruktive Art der Kommunikation, zumindest solange die Streitparteien sich an gewisse Regeln halten und Kommunikationssünden vermeiden.
Wenn ich nicht zuhöre und nur meinen Standpunkt immer wieder mantraartig wiederhole, dann kann das zu keiner Lösung führen. Oder wenn ich generalisiere, also sprich, Partnerin lässt die Zahnpastatube offen und ich sage, du bist immer so und so. Und dieses immer, das ist eine Generalisierung, das ist eine Unterstellung und das greift tendenziell den Charakter des Gegenübers an. Und dann ist auch schon Punkt überschritten in vielen Fällen, wo es eben persönlich wird. Also die Sachebene wird verlassen, es wird nicht mehr über die Sache an sich gesprochen, sondern es wird über Charakter gestritten. Und das sind Dinge, da gibt es ganz schlechten Ausweg.
Die einen streiten mehr, die anderen weniger und wieder andere versuchen, dem Streit ganz aus dem Weg zu gehen. Zur Illustrierung der grundsätzlichen Klassifizierung verschiedener Streittypen verweist die Sozialpsychologie auf Eigenschaften, die Menschen bestimmten Tieren zuschreiben. Der Fuchs etwa folgt der Diskussion sehr aufmerksam und streitet ebenso strategisch wie opportunistisch. Die Eule wiederum erklärt eigene Gefühle, geht auf das Gegenüber ein und schließt Kompromisse auch zum eigenen Nachteil.
Die Schildkröte ist, glaube ich, ein sehr deutliches Beispiel, weil was macht die Schildkröte, wenn es brenzlig wird? Die duckt sich, zieht den Kopf zurück in ihren Panzer. Also sie versucht, den Streit zu vermeiden, was natürlich für das eigene Wohlbefinden irgendwie ganz okay sein kann, wenn man sich immer raushält. Andererseits kann diese Streitvermeidung auch als Desinteresse gedeutet werden.
Meint der Historiker Florian Schütz. Die Weigerung, sich auf Konflikte einzulassen, kann selbst zum Streit werden und bis zum Abbruch der Beziehung führen. Aber auch die Bereitschaft zum Streit kann eskalieren. Der österreichische Ökonom und Konfliktforscher Friedrich Glasl unterscheidet zwischen 9 Eskalationsstufen. Von der Verhärtung der Standpunkte am Beginn über die selektive Wahrnehmung des Gegenübers bis hin zur totalen, irreversiblen Konfrontation am Ende der Eskalationsskala. So entwickelt sich die Dynamik des Streits von der Chance auf eine gegenseitige Horizonterweiterung zum egozentrischen Vernichtungskampf.
Der Streit beginnt aus Eigenliebe. Ich bin verliebt in meine Position. Am Anfang kann ich auch Sympathie haben für die Gegenseite.
So Glasl, die Eskalation beginne immer dann, wenn nur noch die eigenen Erwartungen kommuniziert werden.
Denken Sie, wie ein Ehestreit vielleicht beginnt. Beginnt ja nicht gleich mit der Scheidungsdrohung. Aber erstmal mit Eigenliebe. Meine Auffassung, meine Ziele, meine Gewohnheiten und so weiter, die möchte ich durchsetzen. Und das kann dann kippen, wenn ich auf Eigenliebe bei der Gegenseite stoße, dass es dann umschlägt den Verlust des Respekts der Würde der Gegenseite. Und dann, je nachdem, was man sich gegenseitig antut, kann wirklich die anfängliche Verliebtheit, die Liebe zur Gegenseite, dann auch in Hass umschlagen.
Glasl verweist auf 3 Formen der Empathie für das Gegenüber, nämlich die Fähigkeit, zunächst dessen Argumente, dann die Gefühle und schließlich auch dessen Willen nachzuvollziehen. Die Einfühlung in den anderen setzt dabei immer voraus, die eigenen Gefühle wahrzunehmen und falls nötig auch zu kontrollieren.
Konfliktfähige Menschen, die nehmen erstens in sich selber wahr. Moment, jetzt merke ich Anspannung, jetzt merke ich Verkrampfung, ich kriege einen roten Kopf und mein Pulsfrequenz, die steigt und so weiter. Selbstwahrnehmung oder Selbstempathie wird es auch genannt. Und wenn ich die habe, kann ich auch Empathie für andere Menschen haben, auch wenn die abweichender Auffassung sind. Und davon hängt vieles ab, ob ich mich auf eine Differenz einlassen kann oder ob ich die auf jeden Fall bekämpfe, das kann es ja nicht geben. Wie wagt es jemand, was anderes zu behaupten und so weiter.
Die Eskalation eines Streits, der Rückfall in einen vor allem instinktgeleiteten Modus, der nur die Alternativen Flucht oder Angriff kennt, ist auch neurologisch nachvollziehbar. Petra Ritter, Leiterin der Forschungsgruppe für Gehirnsimulation der Charité Berlin, hat einen interaktiven Bildschirm entwickelt, auf dem die Regionen des menschlichen Gehirns farblich markiert werden, die bei streitrelevanten Empfindungen eine Rolle spielen. Etwa Angst, Hass, Wut oder Eifersucht. Auch bei einem so komplexen dynamischen System wie dem menschlichen Gehirn sind Kippmomente feststellbar. Dabei gewinnen die für Gefühle zuständigen Hirnregionen wie bei einem Dammbruch die Oberhand über die Vernunft.
Daher kommt ja auch der Tipp, sozusagen, wie kann man damit umgehen, weil das ja häufig zum Nachteil der Person ist, die die starken Emotionen empfindet. Da ist es wichtig, dass man das erkennt, dass man seine eigenen Emotionen erkennt und erstmal eine Pause zulässt, ja, dass die Emotionen runterkochen können und gegebenenfalls das Gespräch dann eben an einer anderen Stelle weitergeführt wird, wenn die Emotionen verschwunden sind oder nicht mehr so stark sind und dann wieder das rationale Denken Überhand hat.
Aus neurologischer Sicht gilt sowohl für die Entscheidungsfindung als auch für einen Streit. Nur mit Vernunft und Gefühl bzw. Empathie kommt man zu einem guten Ergebnis, einer zielführenden Handlung oder eben einem konstruktiven Streit. Ob und wie gut das gelingt, sei allerdings nicht nur eine Typfrage, so die Neurologin.
Vorgeprägte Eigenschaften, Persönlichkeitsmerkmale spielen damit eine Rolle, aber man kann das auch steuern und lernen. Ja. Letztendlich ist es das Gehirn tatsächlich, das aktiv lernt. Das Gehirn macht uns ja aus am Ende und unser Verhalten. Und zunächst geht es darum, überhaupt die Emotionen wahrzunehmen und zu erkennen. Das ist der erste wichtige Schritt. Und da ist es häufig hilfreich, Methoden zu erlernen, die das ermöglichen und überhaupt erstmal an seine eigenen Emotionen heranzukommen.
Die Weigerung, sich zu streiten, ist sowohl privat als auch im Beruf auf Dauer ebenso kontraproduktiv wie eine Auseinandersetzung ohne Regeln. Streiten will also gelernt sein. Und das heißt, neben der Bereitschaft zuzuhören, gilt es vor allem, Verallgemeinerungen zu vermeiden, Differenzen zuzulassen und nicht zuletzt die eigenen Emotionen wahrzunehmen, um so auch Empathie für das Gegenüber zu entwickeln.
Die Ausstellung im Berliner Museum für Kommunikation Streit, eine Annäherung, läuft noch bis Ende August nächsten Jahres, falls Sie selbst vorbeischauen wollen. Und wir beschäftigen uns in unserem Magazin aus Kultur und Sozialwissenschaften nächste Woche nochmal ausführlich mit dem, was uns als Gesellschaft trennt und der Frage, ob wir auch wissenschaftlich begründet von einer Polarisierung, von einer gespaltenen Gesellschaft sprechen können. Das war eines der bestimmenden Themen in diesem Jahr und bei uns nochmal ein Schwerpunkt wert. Nächste Woche, wie gewohnt, hier im Deutschlandfunk um 20.10 Uhr. Haben wir es mit einer Forschungslücke über das Römische Reich zu tun? Diese Frage bewegt die interessierte Öffentlichkeit und vor allem die Fachwelt. Es geht um eine antike Goldmünze, die jahrzehntelang als Fälschung betrachtet wurde. Eine neue Analyse in Großbritannien legt aber nahe, diese Münze ist echt. Und die Forschenden meinen daraus auch, weiteres ableiten zu können. Denn der Herrscher, der auf dieser Münze abgebildet ist, namens Sponsian, soll existiert haben, was bisher auch bezweifelt wurde. Sponsian soll über das römische Dakien geherrscht haben, ein Gebiet, das sich mit dem heutigen Rumänien überschneidet. Und Sponsian könnte ein lokaler Armeeoffizier gewesen sein, der sich aufgrund von Chaos und Bürgerkriegen im Gebiet gezwungen sah, den Oberbefehl zu übernehmen. Eine spannende Geschichte, denen ein Team aus Forschenden nachgegangen ist. Ihre Ergebnisse stoßen aber auf viel Skepsis. Jakob Mainz hat sich mit diesem Fall beschäftigt. Jakob, erklären Sie uns doch bitte erstmal, die Forschenden haben sich mit moderner Technik dieser Münze nochmal genähert?
Genau, also auf diese Münze wurde ziemlich lange nicht geschaut. Also es ist nicht so, dass jetzt die Technik, die es jetzt gerade gibt, brandaktuell ist, aber eben weil so lange nicht auf die Münzen geschaut wurden, gibt es jetzt die Möglichkeit, da mal mit moderner Technik drauf zu schauen. Und was die gemacht haben, ist eine nicht-invasive Methode. Also man kann da unterscheiden zwischen einer invasiven Methode. Dabei geht man leicht unter die Oberfläche der Münze und entfernt Metallgehalte und untersucht die dann. Das ist die wesentlich effektivere Methode, aber das Problem dabei ist, die Münze kann kaputt gehen bzw. wird auf jeden Fall beschädigt. Und sie haben sich auf eine nicht-invasive Methode konzentriert und haben mittels Bildgebungsverfahren und auch chemischen Analysen sich die Münze angeschaut und eben auch zum Beispiel mit der Rasterelektronenmikroskopie sehr detaillierte Bilder von der Münze gemacht und die dann analysiert.
Was haben Sie dann festgestellt, als Sie das getan haben?
Genau, man muss dazu noch wissen, Sie haben sich nicht nur diese eine Sponsian-Münze angeschaut, sondern auch noch drei andere, die aus dem gleichen Fund stammen. Und wichtig, auch noch zwei offensichtlich echte Münzen zum Vergleich und haben dann sich auf zwei Aspekte konzentriert. Der erste sind die sogenannten Umlaufspuren und dabei haben Sie eben rausgefunden, dass diese Kratzspuren, die man dann jetzt sehr genau sehen konnte, sich nicht wesentlich von denen unterscheiden, die auf den echten Münzen zu sehen sind. Und was die chemische Analyse angeht, da haben sie geschaut, ob nicht auf der Münze Mineralien zu finden sind, Bodenmineralien, die sich, wenn die Münze wirklich so lange im Boden gelegen hat, also mehrere hundert Jahre, da abgebildet haben müssten. Und das sind neue Erkenntnisse, aber es gibt eben auch die Meinung einiger Experten, diese Erkenntnisse reichen nicht aus, um wirklich zu beweisen, dass die Münze aus der Antike stammt. Und deswegen haben sich die Autoren dieser Studie eben auch ein historisches Szenario überlegt, um das so ein bisschen auszugleichen, dass die rein technische Evidenz nicht da ist.
Und wie sieht dieses historische Szenario genau aus? Wovon gehen die aus? Wer war Sponsian und wie kam es zu der Münzprägung?
Das Grundproblem ist, dass die Münze sehr außergewöhnliche Merkmale zeigt. Zum Beispiel ist sie ziemlich schwer. Zum Beispiel wurde sie nicht geprägt, wie es eigentlich üblich war im Römischen Reich, sondern gegossen. Und dafür sagen sie jetzt, ja, diese Provinz Dakien war zu dem Zeitpunkt ziemlich abgeschottet vom Machtzentrum, war aber trotzdem noch, die Studienleiter sagen, über einen Zeitraum von 15 Jahren, Teil des Römischen Reichs. Allerdings haben die Verbindungen gefehlt. Und weil dieser Herrschaftsbereich eben so abgeschottet war vom Machtzentrum und damit auch von den entscheidenden Städten, wo Münzen geprägt wurden, glaubt man jetzt eben, dass es dort in dieser Region notwendig war, sein eigenes Geld hervorzubringen. Und damit erklären die Studienleiter jetzt diese außergewöhnlichen Merkmale.
Und ich habe schon gesagt, es gibt deutliche Zweifel an dieser Version der Geschichte. Was sind die größten oder wichtigsten Argumente, wo man sagt, klingt ganz gut, kann aber eigentlich so nicht gewesen sein?
Ein wichtiges Argument ist, wie gesagt, dass die Münze gegossen wurde, nicht geprägt wurde. Dann ist es auch so, ich habe mit einem Münzforscher und Althistoriker aus Deutschland gesprochen, mit dem Professor Johannes Wienand aus Braunschweig, und der sagt auch, nur weil die Münzen dort gefunden wurden, also in Transsilvanien, im Gebiet des heutigen Rumänien, heißt es nicht, dass sie auch dort hergestellt wurden. Also es liegt ja im Wesen von Münzen und von Geld, dass es sich bewegt und dass die Studienleiter davon ausgehen, dass der Sponsian über einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren geherrscht hat. Und das ist eben eigentlich auch ein ziemlich großes Problem für den Professor Wienand. Können wir mal reinhören.
Wir würden für eine so ausgedehnte Herrschaft eines militärischen Führers in dieser Zeit ein viel breiteres Spektrum an Befunden annehmen müssen. Und bei vergleichbaren Herrscherfiguren wissen wir, dass eine vergleichbar schlechte Befundlage im Grunde dazu führen muss, dass wir von nur wenigen Tagen oder wenigen Wochen an Herrschaft ausgehen können. Also das heißt, die Tatsache, dass wir so wenige Objekte haben von Sponsian, kann man eigentlich gar nicht anders interpretieren, als dass, wenn diese Figur authentisch ist, dann kann sie eigentlich nur einen ganz kurzen Moment in der Geschichte eine Rolle gespielt haben.
Was der Herr Wienand jetzt da gerade schon angesprochen hat, auch auf der technischen Ebene, dass einfach Vergleichsdaten fehlen. Also man argumentiert in der althistorischen Forschung, wo man ja prinzipiell oft mit einer Überlieferungslücke umgehen muss, sehr stark mit Vergleichsdaten, und Vergleichsdaten fehlen. Und der Vergleich zeigt eben, andere Herrscher, die über einen ähnlichen Zeitraum, also 10, 15 Jahre geherrscht haben und ebenfalls Geld in Umlauf gebracht haben, da haben wir einen viel größeren Befund. Da gibt es in der Regel viel mehr Münzen.
Gibt es trotzdem etwas, was wir aus dieser ganzen Geschichte und der Herleitung lernen können? Also was nimmt die Wissenschaftscommunity davon mit, von diesem Fall?
Na, es lässt sich mit Sicherheit lernen, dass Vorsicht geboten ist. Es gab auch gerade dann im angelsächsischen Raum große Schlagzeilen auch. Vermeintlicher Kaiser gefunden, Münze ist doch echt. Da lässt sich ziemlich klar sagen, so eindeutig ist die Beweislage nicht. Und den Herrn Professor Wienand interessiert trotz dieser eher geringen Beweislage was ganz Bestimmtes an dem Fall.
Das ist kein Wunder, dass diese Geschichte eben einmal quer durch die Medienlandschaft gerauscht ist. Während jetzt aber das Interesse der Öffentlichkeit schon wieder abebbt, ist eine anhaltende Diskussion eben in Fachkreisen entstanden, die ich sehr, sehr spannend finde, weil sie eben die Frage stellt, wie wir von der Evidenz, die wir jetzt haben, zu einer plausiblen historischen Rekonstruktion kommen.
Aber ob sich der Aufwand lohnt, das ist die nächste Frage, die unter Forschenden diskutiert wird. Jakob Mainz über eine antike Goldmünze und ihre möglichen Hintergründe. Vielen Dank. Wer dieser Tage Zeitungen oder Zeitschriften aufschlägt, kommt um Tipps zum leckeren Weihnachtsmenü nicht herum. Ob vegan, vegetarisch oder ganz klassisch Kartoffelsalat mit Würstchen. Und während die einen sich über die passenden Getränke zum gewählten Menü austauschen, ist für viele andere ein üppiges Mahl an den Festtagen in weiter Ferne. Die Zahl derer, die in Deutschland auf Lebensmittelspenden der Tafeln angewiesen sind, steigt seit Jahresbeginn deutlich. Grund sind die gestiegenen Kosten für Nahrung, Heizung und Strom infolge der Energiekrise. Der Bundesverband der Tafeln spricht inzwischen von rund 2 Millionen Menschen, die regelmäßig auf Spenden angewiesen sind. Überraschend ist da, wie lange es gedauert hat, bis wissenschaftlich untersucht wurde, wer da an den Ausgabestellen ansteht. Schließlich gibt es die Tafeln seit fast 30 Jahren. Ina Rotscheid berichtet.
Da kann ich Blumen holen
noch? Ja, gerne.
Nee, aber nicht da rein.
Nee, die, Donnerstagnachmittag im Kölner Stadtteil Deutz. Die Tafel im Gemeindezentrum von St. Heribert öffnet um 3 Uhr nachmittags. Und schon um 3:15 sind die meisten Lebensmittelkisten fast leer.
Oder haben wir hier noch Kartoffeln?
Haben wir Kartoffeln?
Sollen wir die von unten holen?
Maria geht mit ihrem Einkaufstrolli an großen Plastikkisten mit Kopfsalaten, Gurken, Konserven und Joghurts vorbei. Bei den abgepackten Lebensmitteln läuft das Mindesthaltbarkeitsdatum bald ab. Doch alles sieht noch frisch und essbar aus. Die Rentnerin ist dankbar für alles, was sie mitnehmen darf. Sie legt ein Netz Kartoffeln, ein Paket Butter und ein bisschen Gebäck vom Vortag in ihr Wägelchen.
Ja, die Rente ist klein, obschon man 4 Kinder hatte, gearbeitet hat.
Maria, ihren richtigen Namen möchte sie nicht so gerne im Radio hören, ist 82 Jahre alt. Eine zierliche Frau mit wachen Augen und einer grauen Baskenmütze auf dem Kopf. Hierher zu kommen, hat sie anfangs große Überwindung gekostet.
Wenn ich mir überlege, 4 Kinder großgezogen, gearbeitet und man muss hier hin. Ich habe mir das lange überlegt, ob ich das mache, weil ich viel geleistet habe und ich muss hier hin.
Maria hat früher als Kinderkrankenschwester gearbeitet, eigene Kinder großgezogen, eins davon sogar mit Behinderung. Doch heute reicht ihre Rente kaum zum Leben. In ihren Augen wertet das ihre Lebensleistung ab.
Es war für mich eine Wertlosigkeit, auf mich selbst bezogen. Ja. Eine Freundin rief an und sagte, du gehst. Ne? Und das steht dir zu. Und ich wollte mir das selber nicht eingestehen, dass bei der vielen Arbeit, dass ich hier hin muss.
Anita Risto kennt solche Geschichten. Viele alte Menschen schämen sich, wenn sie zur Tafel gehen müssen, erzählt sie. Die Koordinatorin des Seniorennetzwerkes in Deutz hat erst im Oktober zusammen mit den Kirchen und dem Bürgerzentrum des Kölner Stadtteils eine Tafel für Rentnerinnen und Rentner eröffnet. Davon gibt es nur wenige in Deutschland.
Weil gerade eben diese Gruppe sehr schamvoll damit umgeht, mit eben dem Thema, ich habe nichts und ich muss was abholen. Und dann sind es auch diese Gruppe, die eben auch durch das Altsein und aber auch durch Gebrechlichkeit eben keine Ellenbogen haben und auch nicht zu anderen Tafeln gehen sollten, weil da gehen sie einfach unter.
Anfangs kamen um die 40 Rentnerinnen und Rentner, jetzt werden es von Woche zu Woche mehr. Das Essen kommt vom Kölner Tafelverein, der es zuvor bei Supermärkten und anderen Geschäften einsammelt und dann auf die einzelnen Stadtteile verteilt. Doch mittlerweile wird es häufig knapp, auch weil die Geschäfte wirtschaftlicher kalkulieren und weniger Lebensmittel übrig sind. Manchmal kaufen sie bei der Deutzer Tafel sogar Essen dazu, um alle versorgen zu können, erzählt Anita Risto, auch wenn das eigentlich nicht die Aufgabe der Tafeln sein sollte.
Alle, die hier mitwirken, wir sind uns alle sicher und einer Meinung, dass wir an sich in einer Welt leben möchten, in der die Tafel nicht nötig ist. Und das, was wir hier machen, ist eben die große Not ganz ad hoc bekämpfen. Aber wir müssen auch im Hinterkopf haben, dass wir die Strukturen ändern möchten. Es geht nicht hin, dass Menschen, die ihr Lebtag gearbeitet haben, ein bisschen mehr als Grundsicherung erhalten. Und auch die Grundsicherung ist eben einfach viel zu wenig.
Das ist auch eines der zentralen Ergebnisse einer Studie, die in diesem Herbst veröffentlicht wurde. Tafeln leisten demnach zwar einen wichtigen Beitrag zur Armutsbewältigung, nicht jedoch zur Armutsbekämpfung. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, hatte diese Studie erstellt. Erstmals überhaupt wurde dabei in Deutschland wissenschaftlich untersucht, wie viele Menschen die Tafeln besuchen und mit welchem sozioökonomischen Hintergrund. Gezählt wurden allein im ersten Halbjahr 2020 1,1 Millionen Menschen, was in etwa 1,3% aller Personen in Privathaushalten entspricht, sagt Professor Jürgen Schupp. Der Soziologe ist einer der beiden Autoren der Studie.
Unsere Studie bestätigte, dass wirklich 3/4 der Tafelbesuchenden Grundsicherungsempfänger sind. Aber dass das offensichtlich bei dem Großteil, den überwiegenden Großteil der Tafelbeziehenden nicht ausreicht, die Geldleistung, die der Staat da entrichtet, um letztlich den täglichen Bedarf zu decken. Und das muss man ja auch sagen, wenn ich bei den Lebensmitteln einsparen kann, dann habe ich vielleicht Geldressourcen, um den Kindern Schuhe zu kaufen oder andere Dinge, die sozusagen sehr knapp bemessen sind, was den Warenkorb betrifft.
Tatsächlich gab es bislang keine belastbaren empirischen Daten zur Nutzung von Tafeln, obwohl es sie in Deutschland bereits seit 1993 gibt. Das überraschte auch den Soziologen Schupp. Als 2015 infolge des vermehrten Zuzuges von Geflüchteten der Andrang bei den Tafeln massiv stieg, wollte er es genauer wissen.
Und ich hatte mir dann die Mühe gemacht, mal zu recherchieren, was gibt es denn für empirische Grundlagen auch zur Quantifizierung dieses Problems, und habe sehr schnell gemerkt, es gibt eigentlich überhaupt keine amtlichen oder vom Statistischen Bundesamt oder anderen Verbänden halbwegs vernünftig zufallsbasiert und dadurch auch verallgemeinerbar durchgeführte Studien.
Der Soziologe Schupp ist mitverantwortlich für das sozioökonomische Panel, eine breit angelegte Haushaltsbefragung, die regelmäßig vom DIW durchgeführt wird. Dabei werden rund 30.000 Personen in regelmäßigen Abständen immer wieder befragt. Dadurch können nicht nur langfristige gesellschaftliche Trends analysiert werden, sondern auch, wie sich Lebensläufe entwickeln, und zwar je nach Zugehörigkeit zu einer sozioökonomischen Schicht. Diese Befragungen gibt es seit fast 40 Jahren. Im Jahr 2020 fügte Schupp erstmals die Frage hinzu, ob mindestens ein Haushaltsmitglied in den letzten 12 Monaten die Tafel genutzt hat.
Also zu einer normalen Zeit, wenn man so will, hatten wir eine Quantifizierung von immerhin 1,1 Millionen Tafelbesuchenden, also Personen, die nicht alle persönlich dort auftauchen, sondern zumindest von Haushalten. Und wir haben dann innerhalb der Haushalte eben auch geschaut, inwieweit sind Kinder letztlich auch Nutznießer von dem Tafelgang, den die Mutter oder der Vater durchgeführt hat. Und was auch eine Bestätigung war, dass auch ein hoher Anteil an Alleinerziehenden den Weg zur Tafel regelmäßig offensichtlich vollziehen.
Die Studie bestätigt, was viele schon vermutet hatten. Neben Alleinerziehenden besuchen vor allem Nichterwerbstätige und geringfügig Beschäftigte die Tafeln. Etwa ein Drittel ist gesundheitlich beeinträchtigt, erwerbsgemindert oder schwerbehindert. Und allein ein Viertel der Menschen, die von den Lebensmitteln der Tafel profitieren, sind Kinder. Allerdings sind diese Zahlen von 2020. Durch den Ukraine-Krieg, die Inflation und die steigenden Energiekosten dürften sie deutlich gestiegen sein, vermutet Schupp.
Im Moment haben wir natürlich die Eindrücke auch von den Tafeln selbst, die ja auch regelmäßig Untersuchungen durchführen. Und aus den Berichten der Tafeln können wir schon die Vermutung ableiten, dass unsere Zahl von 1,1 Millionen deutlich überschritten ist. Und die Tafeln selbst stellen ja die Vermutung an, dass sie gegenwärtig rund 2 Millionen Besuchende versorgen.
Zusätzlich, davon ist der Soziologe überzeugt, gibt es eine hohe Dunkelziffer, weil in Deutschland die verdeckte Armut relativ hoch ist. Also die Zahl der Menschen, die wegen ihres geringen Einkommens und Vermögens zwar einen Anspruch auf staatliche Unterstützung haben, diese aber oft aus Scham nicht beantragen. Die 82-jährige Maria hat ihre Scheu mittlerweile überwunden. Jetzt steht die Seniorin an einem Tisch in der Deutzer Tafel mit einer Tasse Kaffee vor sich und plaudert mit einer Ehrenamtlerin.
Es ist hier eine sehr menschliche Atmosphäre hier, ja, und Gespräche. Jetzt komme ich ganz gerne hierher.
Der hintere Teil des Gemeindezentrums ist gemütlich angerichtet mit Keksen, Servietten und Kerzen. Es gibt etwas Warmes zu trinken und Annette Risto geht von einem Tisch zum anderen, plaudert mit den alten Menschen. Längst ist der Treff zu einem Ort geworden, wo die Besucher auch Tipps und schnelle, unbürokratische Hilfe bekommen, sagt die Koordinatorin.
Deswegen ist es auch ganz gut, dass wir eben auch gemeinsam eben Kaffee trinken, Tee trinken, einen Keks essen. Das ist uns auch wichtig, dass wir in Begegnung kommen, dass wir uns unterhalten, dass wir uns kennenlernen.
Tatsächlich ist auch das eine der zentralen Empfehlungen der DIW-Studie. Tafeln sollten professionalisiert werden und vermehrt eine Lotsenfunktion für andere Unterstützungsmöglichkeiten des sozialen Systems einnehmen, heißt es da. Es gibt bereits die Tafelakademie mit einem Bildungsangebot für die rund 60.000 Tafelaktiven in Deutschland. Und das müsse jetzt noch weiter gefördert werden, so der Soziologe Schupp.
Also das heißt, die Fortbildung derjenigen, die an den Ausgabestellen letztlich auch den Kontakt haben. Sie sind ja vielfach auch Ansprechpartner dieser Gruppen, um sie woanders hin verweisen zu können, eben an staatliche Institutionen. Also sprich, diese Ehrenamtlichen haben auch eine ganz wichtige, letztlich Scharnierfunktion zwischen Zivilgesellschaft und Bürokratie.
Tafeln können aufgrund ihrer lokalen Verortung schneller und effizienter auf externe Krisen wie Fluchtbewegungen oder Inflation reagieren als Behörden. aber sie können den Sozialstaat nur ergänzen. Es braucht Reformen auf politischer Ebene. Auch das ist eine Empfehlung der DIW-Studie. Etwa bei der Grundsicherung, auch wenn im nächsten Jahr das neue Bürgergeld kommt.
Der Regelsatz ist relativ auf Kante genäht und es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die auch davon ausgehen, dass der jetzt erhöhte Regelsatz dann auf etwas über 500 Euro nochmal um 200 Euro eigentlich realistischerweise erhöht werden müsste, um halbwegs armutsfeste Versorgung in Haushalten sicherstellen zu können.
Es sei aber auch nötig, so Schupp weiter, dass sich im Niedriglohnsektor etwas ändert. Denn derzeit müssen rund 800.000 Menschen in Deutschland ihr Gehalt durch staatliche Hilfen aufstocken, um über die Runden zu kommen.
Also unsere Gesellschaft sollte sich davor hüten, die unteren gegen die ganz unteren Schichten gegeneinander auszuspielen, sondern es bedarf eigentlich einer Kraftanstrengung, dass in einem so reichen Land mit so viel Einkommen und auch Vermögen nach wie vor in Deutschland es gelingen sollte, dass von diesen Errungenschaften des Wachstums der letzten Jahre und Jahrzehnte alle besser sozusagen auskommen.
Ein bisschen von dieser Umverteilung funktioniert bereits im Kleinen. Mittlerweile ist es der dritte Adventssonntag, es ist klirrend kalt. Auf einem Weihnachtsmarkt im Kölner Stadtteil Rodenkirchen stehen die Menschen dicht gedrängt um die Glühweinstände und Bratwurstbuden. Es ist ein wohlsituiertes Viertel. Harald Augustin steht in einem Zelt und nimmt bunte Pakete in Empfang. Privatpersonen, Schulen und Vereine hatten die in den letzten Wochen gepackt und gesammelt. Jetzt ist der letzte Tag, an dem die Geschenke abgegeben werden können. In den Tagen vor Weihnachten werden sie dann in allen Ausgabestellen der Kölner Tafel an die Bedürftigen verteilt. Augustin ist der Geschäftsführer der Kölner Tafelstiftung und er hat die Weihnachtsaktion vor 16 Jahren ins Leben gerufen.
Wir wünschen natürlich nur haltbare Lebensmittel. Dazu gehören natürlich in erster Linie Nudeln, Reis, Müsli, Getränke, Kaffee, was auch immer. Und besonders freuen die Menschen sich, wenn es ein bisschen Weihnachtsgebäck dabei ist oder so, was aber nicht sein muss, ja.
Dass es am Ende über 6.500 Weihnachtspakete geworden sind, freut ihn besonders, weil auch er weiß, wenn alles teurer wird, sitzt auch bei den Spenderinnen und Spendern das Geld nicht mehr so locker.
Ich habe jetzt von vielen gehört, die Pakete gebracht haben, wenn wir uns darüber unterhalten haben. So ein Paket hatte in den vergangenen Jahren so rund 20, 25 Euro gekostet. Heute hat das Paket gut 40 bis 50 Euro gekostet, das gleiche Paket. So hoch ist der Preis gestiegen. Das haben wir alle mitbekommen.
Solche Aktionen gibt es in diesen Tagen bei vielen Tafeln in Deutschland. Auch um die Tage zwischen den Feiertagen und Neujahr zu überbrücken, denn dann haben die meisten Ausgabestellen geschlossen, damit die vielen Ehrenamtlichen mal eine Pause machen können. Es geht aber auch um Solidarität, sagt Harald Augustin. Während Weihnachten für einen Teil der Gesellschaft die Zeit des Konsums, der vollen Gabentische und der reich gedeckten Festtagstafeln ist, können sich allein in Köln rund 15.000 Menschen nicht einmal ein warmes Essen leisten. Zu keinem Zeitpunkt im Jahr wird der Unterschied zwischen Arm und Reich so offenkundig. Da sind die vielen liebevoll verpackten Kisten in glitzerndem Papier mit Schleifen und Sternchen eine schöne Geste, sagt er.
Hier stellt der Privatmann, die Privatperson das Paket zusammen und denkt sich was dabei und schmückt das noch mit Weihnachtspapier ein. Und wenn die Menschen dieses Paket bekommen, dann freuen sie sich und denken, da gibt es irgendjemand, der doch an sie denkt und das Paket zusammengestellt hat, weil die Menschen fühlen sich ja sowieso aus der normalen Gesellschaft ausgeschlossen und da spüren die, dass doch jemand an sie gedacht hat und das tut den Menschen gut.
Armut kennt keine Feiertage. Die Tafeln an Weihnachten. Ein Beitrag war das von Ina Rotscheid und unser Schwerpunkt heute aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Und morgen wird ehrenamtliches Engagement auch Thema in der Lebenszeit hier im Deutschlandfunk sein. Der Titel dann, nicht nur zur Weihnachtszeit, wenn sich Menschen für andere engagieren. Die Lebenszeit also morgen ab 10.08 Uhr. Und ich wünsche Ihnen frohe und friedliche Weihnachtsfeiertage. Mein Name ist Stefanie Gebert.